Sie werden heute einen sehr interessanten Tag mit vielen hochkarätigen Vorträgen erleben.
Liebe Frau Stang, lieber Jörg, Herr Horcher, ich bedanke mich sehr für die Einladung hierher. Ich komme immer wieder gerne und weiß die Aktivitäten Ihres Verbands, Ihres Selbsthilfeverbands zu schätzen. Ich würde mir wünschen, wir hätten das an anderen Stellen genauso. Ich möchte anknüpfen an den Vortrag von Professor Andus. Es geht weiterhin um die chronische Pankreatitis und die Mittel der Therapie bei der chronischen Pankreatitis, die Mittel des Internisten, die beschränken sich auf Medikamente. Und dann kommt natürlich der Punkt, was macht man, wenn man mit Medikamenten nicht weiterkommt? Dann muss man letztendlich zum Messer greifen. Mittlerweile gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man das Ganze ja minimalinvasiv, interventionell löst. Auch darüber werde ich sprechen. Zunächst nochmal zu den Folgen der Pankreatitis. Die chronische Pankreatitis führt dazu, dass funktionsfähiges Pankreasgewebe in Narbe umgewandelt wird. Und Sie sehen hier so ein Beispiel. Das ist funktionsfähiges Pankreasgewebe, so wie man es bei einer Operation auch sehen kann. Und Sie sehen hier, dass Sie diese schönen Läppchen mit dem Gewebe, das dann den Bauchspeichel produziert und unter Umständen auch das Insulin, dass Sie diese Läppchen gar nicht mehr abgrenzen können. Hier ist Narbe entstanden. Und diese Narbe kann entweder knotenförmig sich entwickeln, so wie Sie es hier sehen, oder es kann in Form von Strängen, von Narbensträngen, können diese Narben sich entwickeln und dann natürlich das Gewebe verengen. Und wenn man funktionsfähiges Gewebe in Narbengewebe verwandelt, dann ändert sich auch die Funktion der Bauchspeicheldrüse. Das heißt, Sie bekommen diese Verdauungsstörung dadurch, dass weniger Bauchspeichel produziert wird. Sie bekommen einen Diabetes, weil die Zellen, die Insulin produzieren, kaputt gehen und vernarben. Sie bekommen Schmerzen und dieser chronische Umbau im Gewebe führt dazu, dass das Karzinomrisiko bei der chronischen Pankreatitis steigt und um so 6 bis 40-fach erhöht ist, je nachdem, welche Ursache diese chronische Pankreatitis auch hat. Wie schaut eine chronische Pankreatitis dann in den Bildern aus? Und ich werde Ihnen eine ganze Reihe von CT-Bildern zeigen. Da sieht man es eigentlich am besten von Patienten, die wir in der Klinik in den letzten wenigen Jahren auch behandelt haben. Sie sehen hier die Bauchspeicheldrüse. Und ich denke, mittlerweile kennen sich die meisten von Ihnen ja schon ziemlich gut aus. Also hier ist die Bauchspeicheldrüse und diese weißen Stellen, die da drin entstehen in der Bauchspeicheldrüse, sind Kalkablagerungen, Kalkablagerungen durch Verkalkung der Narben. Und was eben hier auch entstehen kann und typisch ist für eine chronische Pankreatitis, ist ein sogenannter Pseudotumor. Diese Raumforderung, diese Vermehrung an Gewebe kommt durch Narbe zustande und diese Vernarbung führt letztendlich dazu, dass es zu einer Abflussbehinderung kommt des Pankreasgangs, aber auch zu einer Abflussbehinderung der Gallenwege. Diese Abflussbehinderung kann zu Schmerzen führen und in diesem Bereich können natürlich auch Karzinome entstehen. Wenn man operiert bei der chronischen Pankreatitis, muss man davon ausgehen, dass man so in einer Größenordnung, Herr Andus hat vorhin gesagt 4%, ich habe hier 6%, aber das ist so etwa eine Hausnummer, also bei jedem 20. Patienten ein Karzinom findet. Sie können sich eins vorstellen, es ist extrem schwierig, in diesen Gewebeveränderungen das Karzinom von vornherein zu diagnostizieren. Nochmal zu diesen narbigen Veränderungen. Wenn es Narben gibt im Gewebe, dann sind die Gänge der Bauchspeicheldrüse häufig betroffen. Die Gänge werden eingeengt. Durch diese Einengung kommt es zum Abflussproblem. Es kommt zur Ausbildung von Konkrementen, von Steinen im Gallengang. Es kommt dazu, dass das Gewebe zum Teil in der Bauchspeicheldrüse kaputt geht. Es kommt zur Ausbildung von Pseudozysten, in denen sich Pankreas Flüssigkeit staut. Bauchspeichel ist ja Speichel, so wie Sie ihn im Mund auch haben, nur dass die Bauchspeicheldrüse diesen Speichel im Bauchraum produziert und an den Darm abgibt. Und wenn sich dieser Speichel staut, dann entsteht hier eine große Blase, wo sich der Bauchspeichel dann befindet. Diese Engen können sich aber auch am Gallengang auf bauen, sodass der Gallengang an der Stelle, wo er durch die Bauchspeicheldrüse durchgeht, eingeengt wird. Auch da zeige ich Ihnen Beispiele. Und diese Narbe kann auch auf die umgebenden Gewebe übergreifen, zum Beispiel durch eine Vernarbung im Bereich des Zwölffingerdarms, sodass letztendlich auch der Magenausgang eingeengt wird und dass man die Nahrung nicht mehr vom Magen in den Dünndarm befördert kriegt, sodass man anfängt zu erbrechen. Diese Engen können aber auch an Blutgefäßen auftreten, sodass zum Beispiel die Venen eingeengt werden und dass es dann zum Verschluss dieser Venen und zu Thrombosen kommt. Schmerzen sind ein wesentlicher Teil der chronischen Pankreatitis und eigentlich ist gar nicht so klar, woher diese Schmerzen kommen. Es gibt unterschiedliche Quellen für Schmerzen bei der chronischen Pankreatitis. Es kann zum einen das entzündete Gewebe selbst schmerzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der Sekretstau, also die Abflussbehinderung der Bauchspeicheldrüse, zu Schmerzen führt. Wir wissen durch die Untersuchungen von Gewebe chronischer Bauchspeicheldrüsen, dass es auch zu einer Veränderung der Nerven kommt, zu einer Verdickung der Nerven, sodass es eben nicht nur Gewebeschmerz ist, sondern auch ein Nervenschmerz, der auftreten kann. Und deswegen versucht man zum Beispiel auch durch diese Punktion des Plexus celiacus Schmerzen zu behandeln. Und dann können diese Schmerzen aber auch eine Begleitsymptomatik sein, letztendlich durch die Verdauungsstörung, die besteht. Interessant ist, dass die chirurgische Therapie, die ja eigentlich jetzt direkt auf die Schmerzen gar keinen Einfluss hat, trotzdem in vielen Fällen erfolgreich sein kann und dass man bei entsprechenden Operationen durchaus auch ein Absenken des Schmerzlevels kurzfristig und langfristig bekommen kann. Hier kommt es aber sehr auf die Einzelsituation des Patienten an und auf die Hauptursache, die man sich vorher eben auch zurechtlegt. Aber operative Maßnahmen können durchaus auch schmerzlindernd und zwar auch dauerhaft schmerzlindernd wirken. Und nochmal zum Karzinomrisiko, weil das auch in meinem Auftrag zum Vortrag so genannt war. Das Problem ist, in der chronischen Pankreatitis ist das Risiko der Ausbildung eines Karzinoms erhöht. In 6%, 5% der Fälle findet man Karzinome. Und das Problem ist ganz klar, so ein Karzinom entwickelt sich ganz langsam. Es entwickelt sich in dem schon veränderten Gewebe. Und das Karzinom in so einer chronischen Pankreatitis zu erkennen, ist sehr schwierig. Meistens ist es so, wenn eine langjährig bestehende chronische Pankreatitis sich auf einmal verändert, wenn auf einmal Symptome auftreten, die vorher nicht der Fall waren, dann muss man hier hellhörig werden und unter Umständen dann auch mal frühzeitiger operieren, wenn man denn rechtzeitig kommt. Es kann durchaus sein, dass in diesem stark veränderten Gewebe sich ein Karzinom entwickelt, das man nicht so rechtzeitig erkennen kann, dass man es im Gesunden noch entfernen kann. Es gibt noch eine ganze andere Reihe von entzündungsbedingten Gewebeveränderungen, die durch Narben entstehen, eben die Pseudozysten, Ergussbildungen, Abszesse, Nekrosen, Gefäßaneurysmen, also Aussackungen der Gefäße, die ich jetzt nur der Vollständigkeit halber erwähne. Ich möchte eher mal Ihnen anhand von Beispielen zeigen, wie Chirurgie in der chronischen Pankreatitis eingesetzt werden kann. Und ich komme hier zu einem Beispiel einer Patientin, die ich erst vor 2 Wochen an ihrem Krankenbett bei uns in der Klinik besucht habe. Sie liegt in der Abteilung für Innere Medizin und das ganze Problem der Patientin begann im Jahr 2013. Die Patientin hat, wie Sie hier in diesen Bildern sehen, Gallensteine. Und die Patientin konnte sich die ganze Zeit nicht entschließen, ihre Gallensteine operativ entfernen oder ihre Gallenblase, die ja für die Steinbildung verantwortlich ist, entfernen zu lassen. Das geht auch in vielen Fällen gut. Heutzutage sagt man auch, wenn man Gallensteine hat und keine Probleme, keine Symptomatik, dann muss man die Gallensteine nicht operieren. Das ist auch korrekt so. Aber jetzt weiß ich nicht, ob sie hier rauskommt. Sie sehen hier diese Gallensteine, die fast wie dieser Laserpointer ausschauen. Und dann sehen Sie genauso ein Teil hier. Und hier drüber ist der Pankreaskopf. Und dieser Gallenstein, der steckt in der Papille, das heißt am Ausführungsgang des Gallengangs und der Bauchspeicheldrüse. Und was hier passiert ist, durch diese Einklemmung des Gallensteins, die Patientin hat eine akute Pankreatitis entwickelt durch einen Aufstau des Pankreassekrets. Gut, da war sie dann im Juni 2013 in Behandlung in der Klinik. Januar 2014, halbes Jahr später, was ist passiert? Die Gallenblase ist mittlerweile entfernt, die Steine sind entfernt, aber die Entzündung der Bauchspeicheldrüse war so ausgeprägt, dass die Patientin immer noch an den Folgen der Entzündung mehr als ein halbes Jahr später leidet. Was sich bei der Patientin hier entwickelt hat, und da habe ich die Patientin dann auch persönlich kennengelernt, war, hier hat sich abgestorbenes Gewebe eingescheidet, hier hat sich eine Pankreasnekrose entwickelt und dieses Gewebe hatte sich infiziert. Und durch diese Nekrose mit den Bakterien hat die Patientin eine Entzündung entwickelt, die mit konservativen Mitteln nicht zu beherrschen war. Das heißt, wir mussten hier eine Entfernung dieser Nekrosen vornehmen. Dann denkt man, hoffentlich ist es jetzt endlich vorbei. Und so wird mir die Patientin jetzt vorgestellt. Was ist jetzt passiert? In diesem vernarbten Gewebe ist es zu einem Abflusshindernis gekommen für den Bauchspeichel. Und dieser Bauchspeichel, der fließt jetzt nicht mehr in den Darm ab, sondern der staut sich hier in dieser großen Blase, in dieser Pseudozyste. Und die Pseudozyste ist jetzt so groß, dass sie den Magen verdrängt und dass sich die Patientin kaum richtig ernähren kann. Also bei etwas größeren Nahrungsmengen fängt sie an zu erbrechen. Was ich Ihnen damit zeigen will, ist, manchmal wäre es günstiger, man würde sich früher zu einer Therapie entscheiden und man würde nicht immer warten, bis es gar nicht mehr geht. Ja? Die Patientin ist aber so gestrickt und ich erzähle Ihnen später, wie es noch weitergeht. Nun, welche Möglichkeiten hat der Chirurg, wenn er ans Krankenbett geholt wird? Es gibt unterschiedliche Therapieverfahren operativer Art, die man einsetzen kann. Das eine ist resezierend, das heißt, wir schneiden es einfach weg. Die radikalste Methode wäre die Pankreatektomie, aber diese Operation ist gerade bei der chronischen Pankreatitis unter Umständen technisch sehr schwierig und das Pankreas komplett zu entfernen bedeutet natürlich einen sehr starken Eingriff in ihr Verdauungssystem und in ihre Hormonsteuerung, also auch die Einstellung von Blutzucker etc. ist dann sehr problematisch, sodass letztendlich die Pankreatektomie eigentlich kein generelles Verfahren ist und nur in extrem seltenen Fällen überhaupt zur Anwendung kommt. Wegschneiden, ja, Pankreaskopfentfernung heißt Wippeloperation, in einzelnen Fällen durchaus möglich, vor allem dann, wenn man ein Karzinom vermutet, zum Beispiel. Oder man kann natürlich auch nicht den Pankreaskopf, sondern den Pankreasschwanz oder Korpus entfernen. Bei der chronischen Pankreatitis haben sich aber andere OP-Verfahren mittlerweile etabliert, nämlich organerhaltende Verfahren. Ich zeige Ihnen das an den Beispielen, die dann noch kommen. Da geht es darum, dass man zumindest mal das Duodenum erhält, dass man die Milz erhält, dass man Teile der Bauchspeicheldrüse erhält und nicht so radikal vorgeht wie bei resizierenden Verfahren. Und dann gibt es auch noch trainierende Verfahren, das heißt, wenn ein Abflusshindernis im Vordergrund steht, dann ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man eine Drainageoperation durchführt, die den Bauchspeichel einfach über einen anderen Weg ableitet und dadurch zu einer Entlastung der Bauchspeicheldrüse führt. Herr Andus hatte schon genannt, die ganzen interventionellen Verfahren, nämlich mit endoskopischen Mitteln Drainagen einzulegen. Pankreasstent, Sie hatten da schon ein Beispiel gesehen beim Herrn Andus, Gallengangstent zeige ich Ihnen, Zystendrainagen auch. Auch bei Gefäßen kann man in geeigneten Fällen durchaus auch mal einen Stent einsetzen. Also hier gibt es interventionelle Verfahren, aber wenn die interventionellen Verfahren nicht im ersten oder zweiten Anlauf zu einem guten Ergebnis führen, dann muss man natürlich auf die Chirurgie zurückgreifen. Und auch hier kann man Fehler machen, wenn man das Ganze zu stark überbeansprucht. Ich gehe nochmal zu dem Pankreaskopftumor, den Sie schon in den Bildern vorher mal gesehen haben. Was macht man hier? Hier gibt es entweder die Möglichkeit, den Pankreaskopf ganz zu entfernen, der fehlt hier, und dann muss die Rekonstruktion über eine Darmschlinge erfolgen, die man an die Bauchspeicheldrüse und an den Gallengang näht. Hier haben Sie also das Bild eines einer Pylorus erhalten Whipple'schen Operation. Oder Sie können auch organerhaltend vorgehen, das heißt, Sie schälen nur diesen Kopfprozess aus, Sie erhalten das Duodenum, Sie erhalten das Restpankreas möglichst gut und versorgen diese Operationswunde ebenfalls mit einer Darmschlinge. Also das organerhaltende Vorgehen ist viel diffiziler und hat aber letztendlich eine bessere Funktion zur Folge. Was macht man, wenn die Gänge gestaut sind? Hier haben Sie so ein Beispiel. Auch hier ist der Pankreaskopf sehr stark vernarbt, aber er ist nicht tumorös aufgetrieben, sondern er ist narbig zusammengezogen. Und was passiert ist, Sie sehen hier diese großen Löcher in der Leber, die dadurch entstehen, dass sich die Galle aufstaut und nicht mehr abfließt. Und Sie sehen auch hier den Pankreasgang breit aufgestaut, weil das Sekret des Pankreas nicht mehr über den Kopf abfließt. In so einer Situation ist klar, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man schält trotzdem diese Narbe, die sich da am Pankreaskopf entwickelt, aus und verbindet das Ganze wieder mit einer Darmschlinge. Dadurch kann man sowohl den Pankreasgang als auch den Gallengang entlasten und dadurch Abfluss schaffen. Oder wenn zum Beispiel die Gallenwege nicht betroffen sind und nur der Schwanzbereich des Pankreas, dann kann man auch den Gang des Pankreas eröffnen und hier eine Darmschlinge draufnähen. Also Sie sehen schon, dass Chirurgie nicht nur ganz oder gar nicht bedeutet, sondern dass es um individuelle, saubere Lösungen für den Einzelfall beim Patienten geht. Nächstes Beispiel, Gallengangstenose, auch das ein Patient, der vor einiger Zeit bei uns war. Die chronische Pankreatitis bei ihm ist bekannt und hier sehen Sie wieder diese vielen weißlichen kleinen Punkte, die letztendlich zeigen, wo überall Verkalkungen im Gewebe sitzen. Hier ist ebenfalls der Gallengang stark eingeengt und Sie sehen diese sanduhrförmige Engstelle am Gallengang und Sie sehen, dass hier über eine Punktion von außen ein Draht in den Zwölffingerdarm vorgeführt wurde und hier ein Stent, ein Schlauch eingelegt wurde, der letztendlich die Galle wieder zum Abfluss bringt. Das ist natürlich jetzt auch nur eine vorübergehende Lösung, da muss man sich dann überlegen, ob man das Ganze hier dehnen kann und ob es dann weit bleibt oder ob man nicht doch eine chirurgische Lösung für das Problem findet. Was häufig auftritt bei einer chronischen Pankreatitis, wo der Chirurg gerufen wird, sind Pseudozysten, also Ansammlungen von Pankreassekret, die zu Blasenbildungen im Bauchraum führen. Diese Zysten können sehr groß sein. Ich habe Ihnen vorher schon gezeigt bei der Patientin, dass das zu einer Magenausgangsproblematik kommt. Diese Zysten können sich auch infizieren und es kann auch in diese Zysten einbluten. Und in vielen Fällen laufen Patienten mit relativ großen Zysten durch die Gegend, weil sie sich nicht entschließen, diese Zysten operieren zu lassen. Ich kann davor aus meiner Erfahrung, ich sehe natürlich immer nur die Fälle, wo es schief geht, ja, aber aus meiner Erfahrung warnen, weil diese Zysten auch nach größerer Zeit Probleme machen können. Und ich zeige Ihnen hier Beispiele. Hier haben Sie nochmal die Patientin, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, mit dieser großen Zyste, ursprünglich also Gallensteine, biliäre Pankreatitis, in Übergang in eine chronische Pankreatitis, jetzt Abflussstörung, jetzt Erbrechen, weil der Magen hier von der Zyste komprimiert wird. Dann war ich bei der Patientin, habe mit ihr gesprochen, dann hat sie gesagt, oh, die letzte OP, die war auch schon so schwierig, also eigentlich möchte sie jetzt keine OP. Gut, das geht, es gibt eine interventionelle Möglichkeit, nämlich solche Plastikröhrchen über die Magenwand, nämlich von hier, direkt in die Zyste zu legen, dann läuft das Zystensekret in den Magen ab. Dazu hat sich die Patientin entschieden, es ist eine Möglichkeit, ob die Möglichkeit dann bei der Patientin zu einer dauerhaften Verbesserung führt, ist im Moment noch offen. Man muss jetzt beobachten, wie die Zyste sich wieder zusammenzieht. Auch da ist Vernarbung möglich und sogar in dem Fall sogar günstig, weil Narben das Ganze verengen. Das heißt, die Zyste wird kleiner und wenn die Patientin Glück hat, wird diese Zyste sich zurückbilden. Ehrlich gesagt, meine persönliche Prognose ist, wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Warum? Weil die Zyste riesig groß ist. Ja. Und weil man jetzt schon viel zu lang gewartet hat und weil die Patientin den Fehler macht, den sie die ganze Zeit macht, sie wartet zu lange. Ja, ich habe wirklich versucht, ihr mit Engelszungen beizubringen, dass ein chirurgischer Eingriff jetzt genau das Richtige wäre. Ja. Und die Patientin hat sich leider sogar im Beisein ihrer Tochter, die in der Apotheke im eigenen Haus arbeitet, nicht überzeugen lassen. Na gut, wenn man nicht über seinen Schatten springen kann, dann müssen wir halt das machen, zu was man sich durchringen kann. Ich zeige Ihnen auch, wie es anders oder wie es sein kann, wenn man Zysten zu lange behandelt. Hier ein Beispiel eines 30-jährigen Patienten, der eine chronische Pankreatitis mit einer riesen Zyste entwickelt hat. Und Sie sehen, der hat hier auch einen Stent drin. Und Sie sehen, der Stent liegt, man sieht jetzt durch den Anschnitt den Stent nicht in der Zyste, aber der ist vom Magen in die Zyste gelegt und die Zyste bildet sich nicht zurück. So, und da wäre halt dann der enge Kontakt zwischen Internist und Chirurgen wichtig, dass der Internist sagt, ich habe was probiert, es haut aber nicht hin, wir müssen den nächsten Gang einlegen. Was ist bei dem Patienten passiert? Sie sehen hier so Schlieren. Ja, und diese Schlieren, das ist Kontrastmittel und dieses Kontrastmittel ist Blut. Ja. Bei diesem Patienten hat es eingeblutet. Das heißt, es ist ein großes Blutgefäß erodiert. Das heißt, es hat zu einer Lochbildung in einem Blutgefäß geführt mit einer Einblutung in die Zyste. Das sind Situationen, die sind potenziell lebensbedrohlich und sie sind unnötig. Beispiel, man kann es auch anders machen. 79-jähriger Patient kommt auch mit so einer Zyste. Und was Sie hier sehen, diese zwei Punkte, das sind Anschnitte eines großen Gefäßes, das da verläuft, nämlich der Milzarterie. Und da ging es auch darum, was machen wir jetzt? Ja. Und dann habe ich zum Internisten gesagt, wenn der jetzt da blind durchpunktiert und diese Milzarterie erwischt, dann hat der akut eine lebensbedrohliche Blutung. Ja. Das muss nicht sein. Wir haben uns dann anders entschieden. Wir haben diesem Patienten eine Drainageoperation gemacht, nämlich eine Zysto-Jejunostomie, eine Dünndarmschlinge an die Zyste angenäht. Dieser Patient, die Operation war im letzten Jahr, der Patient war jetzt im Frühjahr da, dem geht es bestens. Und Sie sehen, es ist von der Zyste nichts mehr zurückgeblieben. Ja, so kann nämlich gezielte Chirurgie auch sein. Und man muss sich nicht immer nur vor der Chirurgie fürchten. Manchmal muss man sich fürchten, wenn man sich zu sehr fürchtet. Ja. Also davor fürchte ich mich. Ja. Gut. Deswegen bei Pseudozysten kann man Folgendes sagen. Zysten sind sehr häufig, wenn sie aber länger als 6 Wochen bestehen, dann muss man sich wirklich zum Thema operative Therapie Gedanken machen. Wenn sie größer sind als 5 cm auch, oder dann geht es überhaupt um eine Therapie, dann kann selbstverständlich der Internist erstmal sein Glück versuchen und das ist auch okay. Wenn man aber merkt, die Zyste ist sehr groß, hat eine sehr derbe Wand, wenn Gefäße direkt im Bereich der Zyste sind und wenn die Rückbildung interventionell nicht erfolgt, dann muss man halt auch mal dem Chirurgen vertrauen und dann wird man auch da seinen Vorteil haben. Diese Tabelle will ich Ihnen nicht zeigen, aber ich möchte Ihnen damit eigentlich nur klar machen, es gibt viele, viele Daten zu chirurgischen OP-Methoden und wir haben in den letzten 20 Jahren eins gelernt, dass Chirurgie in der chronischen Pankreatitis durchaus sinnvoll sein kann, dass man sie aber im Einzelfall sehen muss. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass man meistens sogar etwas zu zurückhaltend ist, im einen oder anderen geeigneten Fall auch mal zum Messer zu greifen. Sodass ich letztendlich resümieren kann, bei der chronischen Pankreatitis ist die Chirurgie, wenn sie denn indiziert ist, durchaus sinnvoll, gibt durchaus auch gute Langzeitergebnisse, die sich auswirken in einer dauerhaften Schmerzreduktion, in einer gewissen Stabilisierung des Diabetes und auch der Lebensqualität. Und man sollte an die Operation nicht immer erst dann denken, wenn es überhaupt nicht mehr anders geht. Aber man muss natürlich auch eins wissen, und das glaube ich ist auch in dem Vortrag von meinem Vorredner bekannt geworden, die chronische Pankreatitis an sich bleibt natürlich bestehen und auch ihre Umstände. Und wenn Sie bei einem chronischen Pankreatitiker, der Alkohol trinkt, operieren, dann wird es dem nachher nicht besser gehen, wenn er Alkohol weiter trinkt. Also das muss man einfach wissen, da darf man sich nicht zu viel versprechen. Soweit meine Übersicht zur Operationen bei der chronischen Pankreatitis. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Riegel, für die hervorragende Darstellung. Ich darf jetzt fragen, ob Fragen aus dem Publikum da sind. Bitte wieder dann ans Mikrofon treten, wenn möglich. Katharina hat eine Frage.
Herr Professor Riedl, Sie haben das sehr, sehr gut ausgeführt und es ist auch genau das, was ich immer wieder feststelle. Aber jetzt mal meine Frage an Sie. Arbeiten denn auch die Ärzte der Kliniken, insbesondere auch die Chirurgen, auch mit den Hausärzten zusammen? Denn ich muss Ihnen sagen, ich habe letzte Woche eine Frau in der Geschäftsstelle gehabt, 33 Jahre, leidet seit 5 Jahren an einer chronischen Pankreatitis, immer wieder akute Schübe, wird immer wieder ins Krankenhaus ein. Und ich habe genau das gesagt, was Sie sagen. Ich würde mich im Chirurgen vorstellen, weil der ist eigentlich der richtige Mann jetzt am richtigen Platz. Das hat sie ihrem Hausarzt erzählt, dann bekam ich einen bitterbösen Anruf, was ich einfallen lassen würde. Man operiert nicht so schnell und schon gar nicht in den entzündeten Bauch hinein. Deshalb meine Frage, wie können wir denn das verbessern, dass auch Hausärzte manchmal Angst vor den Operationen machen?
Also es ist halt so, es gibt in bestimmten Bereichen und auch im Bereich der operativen Behandlung der Pankreatitis Entwicklungen, die über die Jahre einfach kommen und die sich dann auch bei den Ärzten nochmal rumsprechen müssen. Und was ganz klar ist, in der akuten Pankreatitis operiert man heutzutage nicht mehr. Da hat man vor 20 Jahren ganz heroische Versuche gemacht und ist ganz fürchterlich gescheitert. Das heißt also, aus der akuten Pankreatitis haben wir Chirurgen uns praktisch komplett zurückgezogen. Und wir waren durch diese schlechten Ergebnisse in der akuten Pankreatitis, auch mit unserer Indikationsstellung bei der chronischen Pankreatitis, wahrscheinlich hängt es damit zusammen, sehr, sehr vorsichtig. Aber diejenigen, die spezialisierte Pankreaschirurgen sind und die da entsprechend Erfahrung haben, und ich denke, wir haben hier im Süden Deutschlands wirklich auch durch die Vorarbeiten von Professor Beger in Ulm, von Professor Bücher in Heidelberg, sind wir auf einem besonderen Stand. Und da kann man schon erkennen, dass die Chirurgie in der Hand eines Erfahrenen in der chronischen Pankreatitis durchaus sinnvoll und sehr segensreich sein kann. Und das muss sich halt auch in den ärztlichen Kreisen langsam wieder weiter verbreiten. Aber es sind so die Erkenntnisse, denke ich mal, der letzten 5 bis 10 Jahre.
Ja. Dann habe ich noch eine Anschlussfrage. Sie hatten eben die Gallensteine erwähnt. Gallensteine und es gibt ja auch Bauchspeicheldrüsensteine. Ist das das Gleiche? Und vor allen Dingen, was mal uns interessieren würde, wie entstehen denn überhaupt so Steine? Ist das plötzlich ein Stein oder ist das erst ein Kries oder fängt es an wie eine Lawine?
Also ich erkläre vor allem das Entstehen der Gallensteine dem Patienten immer, wenn sie sich vorstellen, ein Glas Honig zu Hause. Ja, das kann lange Zeit, ist dieser Honig flüssig, ja, und es ist kein Kristall drin. Und dann entsteht auf einmal ein Kristall und dann kristallisiert der ganze Honig aus, ja, und sie kriegen das Ding nicht mehr flüssig. Und so ist es auch mit den Gallensteinen. Die Galle wird ja in der Gallenblase eingedickt. Und normalerweise bleibt dieses Verhältnis, dass die Galle löslich bleibt, das ist ein ganz diffiziles Mischungsverhältnis in der Galle, bleibt lange bestehen. Und wenn das einmal kippt, dann ist es vorbei, dann werden sie ihre Steine nicht mehr los. Und dann bleibt letztendlich beim gegenwärtigen Stand der Dinge nur die Operation übrig mit Entfernung der Gallenblase. Eine ähnliche Situation gibt es auch in der Bauchspeicheldrüse. Meistens entstehen die Steine ja dort, wo es Abflusshindernis gibt, wo sich Sekret staut und wo dann Verkalkungen auftreten und an den Stellen entstehen dann Kristalle.
Und sind es Gallensteine?
Aber Gallensteine und Bauchspeicheldrüsensteine sind unterschiedlich. Und bei den Bauchspeicheldrüsensteinen kann man natürlich auch, wenn sie noch sehr klein sind, die Internisten versuchen es, die auch rauszuholen und rauszufriemeln. Manchmal klappt es, aber auch nicht immer. Ein initialer Versuch ist sicher nicht schlecht, aber auch da darf man die Methoden nicht überstrapazieren.
Sind noch Fragen aus dem Publikum? Ja, bitte.
Eine Frage ein, und zwar, ich habe es in Ihrer Präsentation gelesen, bei einer Linksresektion gibt es die OP auch ohne Milz rauszumachen. Betrifft es auch beim Karzinom oder ist es nur diese chronische Entzündung, dass man das so operieren kann?
Beim Karzinom erhält man die Milz nicht, und zwar aus dem Grund, weil um die Blutgefäße, die die Milz versorgen, liegen sehr viele Lymphknoten und Lymphbahnen. Und die würde man auf alle Fälle mit entfernen, sodass letztendlich dann die Milz ihre Versorgung verliert. Mhm. Und aus dem Grund wird man beim Karzinom oder auch Karzinomverdacht die Milz mit entfernen.
Ja, dann ist meine Frage beantwortet. Vielen Dank.
Okay.
Noch weiter? Ja, bitte, kommen Sie.
Ja, Herr Professor Riedl, mich würde interessieren, ich habe zum Beispiel auch eine große Pseudozyste gehabt. Kann man sowas auch endoskopisch behandeln, anstatt zu punktieren?
Also eine Punktion allein reicht nicht. Wenn, dann brauchen Sie eine Drainage, damit die Drainage zu einem dauerhaften oder zumindest mal zu einem längerzeitigen Abfluss des Sekrets aus dieser Zyste führt. Mhm. In manchen Fällen ist das durchaus dauerhaft dann auch erfolgreich. Aber wenn das nicht erfolgreich ist, dann macht eine Zystojejunostomie, also eine dauerhafte Ableitung des Sekrets der Zyste in den Darm, Sinn.
Ah ja. Gut, Dankeschön.
Noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich recht herzlich bei Herrn Professor Riedl bedanken für den wirklich hervorragenden und auch exzellent laienverständlichen Vortrag. Und recht herzlichen Dank nochmal.
Danke gern. Wenn ich zumindest erreicht habe, dass Sie sich vor dem Chirurgen nicht fürchten, dann war meine Mission heute schon erfolgreich. Dankeschön.
Nein. Da werden wir Abhilfe schaffen. Wir werden Professor Riedl in die Gruppe nach Göppingen ganz schnell einladen.
Okay.